Es ist schon der letzte Abend und ich möchte mich jetzt schon bedanken für deinen ausgezeichneten Dienst, weil wir sehr, sehr gesegnet wurden dadurch. Nicht nur als Gemeinde, sondern ich kann auch für uns als Familie sprechen, auch wir sind gesegnet durch die Gespräche und die Zeit, die du dir genommen hast. Wir heißen natürlich auch den René heute Abend wieder ganz herzlich willkommen. Er begleitet den Uwe Schäfer auf dieser Reise. Und jetzt möchte ich das Mikrofon abgeben an den Pastor der Christusgemeinde Wuppertal, Uwe Schäfer.
Guten Abend. Wie viele von euch sind denn heute Abend das dritte Mal hier in dieser Woche? Das sind ja die meisten, das freut mich aber sehr. Und wo waren die anderen? Ja, auch ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt hier bei euch an diesen drei Tagen. Wir haben eine gute Zeit gehabt, eine arbeitsreiche Zeit, wo ich auch manches geschafft habe. Wir haben die Abende sehr genossen. Ich bin ja mit René Brede hier, ein Praktikant aus unserer Gemeinde. Er ist in unserer Gemeinde aufgewachsen und jetzt ist er in Beröa, aber er ist Praktikant im Moment bei uns. Und wir haben die Zeit genutzt. Wir haben gute Gespräche gehabt. Heute bin ich mit eurem Pastor eine Stunde lang am Fluss entlang gelaufen und der ist ganz schön fit, das muss ich schon sagen. Wobei er heute Abend ein bisschen müde wirkte, das möchte ich sagen. Also da habe ich gedacht, vielleicht, ich habe dich fertig gemacht. Nee, das glaube ich nicht. Das war eine gute Zeit, Halleluja. Wisst ihr, ich habe eine Vision. Ich sehne mich danach, in Deutschland es zu erleben, dass Menschen zusammenkommen, ganz egal, montagsabends, dienstagsabends, mittwochsabends, einfach weil Gottes Wort gepredigt wird, und zwar zu Tausenden. Zu Tausenden. Vor ein paar Jahren war es so im Reisedienst, da bist du manchmal irgendwo gewesen und wenn es nicht gerade Sonntagmorgen war, ja, dann kamen so ein paar Hansels raus und kamen da und ja, so die ganz, die gar nichts anderes zu tun hatten. Und ich habe irgendwann gesagt, Herr, das kann doch nicht sein. Wenn ich zum Beispiel an England denke, da werden Bibelwochen veranstaltet, da wird ein Zelt aufgebaut, da kommen 5.000, 6.000 Leute zusammen, die wohnen in Wohnwagen und die schlagen Zelte auf. Und wisst ihr, teilweise überhaupt kein charismatisches Schickimicki und alle möglichen Gefühle, da wird so richtig ins Wort gegangen, von morgens bis abends und die Leute sind begeistert. Und das fehlt mir ein bisschen in Deutschland, weil ich glaube, dass Gottes Wort immer noch den Unterschied macht. Amen. Gottes Wort macht immer noch den Unterschied. Und ich glaube, dass wenn ein Christ brennend ist und feurig ist und hingegeben ist, dann sehnt er sich nach Gottes Wort. Dann gibt es kein Fußballspiel oder keinen Spielfilm oder keine Party oder keine Sache, die mir irgendwie wichtiger wäre, als Gottes Wort zu hören, da zu sein. Oh, wie sehr ich dafür brenne. Und in den letzten Jahren habe ich nochmal ganz neu mich entschieden für den Reisedienst. Hatte manchmal auch so Zweifel, ist das so noch dran? Soll ich mich lieber mehr auf zu Hause konzentrieren? Soll ich immer die vielen Kilometer fahren und fliegen und unterwegs und Hotels und andere Leute? Ist ja auch ein großer Aufwand. Und Gott hat gesagt, Mensch, mach es. Und ich will was Neues tun. Und ich sehe in den letzten Monaten und Jahren, wie Gott wirklich beginnt, Kirchen zu füllen an Montagabenden, Mittwochabenden. Wir machen ein bisschen Werbung. Und Leute kommen, es geschieht etwas Neues. Und ich wünsche mir so sehr, dass das um sich greift. Ich wünsche mir so sehr, dass es Veranstaltungen gibt und Christen zusammenkommen zu Hunderten aus dem Umfeld, um wirklich gemeinsam Jesus groß machen, sich aufbauen lassen, dass etwas geschieht im Geist. Dass wir unser Potenzial voll ausschöpfen. Das ist ja unser Thema an diesen drei Abenden gewesen. Ich habe einen guten Freund, Karl, du wirst ihn wahrscheinlich auch gut kennen, Alfred Koschorek. Er ist gut über 80 Jahre, ein väterlicher Freund. Ich liebe diesen alten Mann. Und wir besuchen uns so zwischendurch mal gegenseitig oder wenn ich auf eine Konferenz fahre oder irgendwo hin, dann ruft er schon mal an und sagt, Mensch, fährst du hin, nimmst mich mit und dann fahren wir zusammen im Auto und dann hole ich ihn ab zu Hause und dann reden wir. Er gehört zu den alten Menschen in meinem Leben, die mir jegliche Angst vor dem Altwerden und dem Sterben genommen haben. Und wenn ich mit Onkel Alfred zusammen bin, dann lasse ich ihn immer viel erzählen. Und er erzählt die Geschichte, ich habe sie jetzt mehrfach gehört. Das wird bei uns nicht anders sein. Ich merke schon erste Spuren bei mir jetzt. Okay, aber es ist ein anderes Thema. Ich werde ja schließlich auch Opa dieses Jahr. Und dann erzählt er von der Gemeindegründung in Duisburg auf der Zeche, natürlich nicht hauptamtlich, das gab's alles gar nicht, und wie die ersten Leute sich bekehrten und die ersten Geistestaufen geschahen und weißt du, ich weiß nicht, ob er jetzt so 84 ist oder so. Dann erzählt er nochmal die einzelnen Stationen seines Dienstes und die Anfänge dieser Gemeinde und jeder Gemeinde im Ruhrgebiet und seine Augen leuchten und irgendwann, dann kommt er auf den Satz, den sagt er auch immer, und jetzt ist langsam Zeit nach Hause zu gehen. Weißt du, wenn Alfred Koschorek sagt, nach Hause gehen, das klingt so, als wenn einer von uns sagt, nach Hause gehen. da wo du wohnst, ja. Aber er meint den Himmel, ja. Ein Mann so zufrieden, so lebenssatt und noch so lebendig. Du, der lässt sich noch was sagen. Der sagt immer, wenn wir nicht mehr, was sagt er immer, umsteigen können, dann ist es Zeit auszusteigen. Ein Mann, der noch lernt, ein Mann, der noch flexibel geworden ist, ja, sicherlich, er geht am Stock und der äußere Mensch zerfällt, wie das so ist. Aber ein Mann, von dem ich die Ahnung habe, dass er sein Potenzial voll ausgeschöpft hat. Ich habe gestern Abend etwas gesagt, ein Zitat von einem Freund von mir. Das Leben ist wie eine Münze. Du kannst es ausgeben, wofür du willst. Aber du kannst es eben nur einmal ausgeben. Und es ist uns doch allen schon mal passiert, ne, dass wir Geld ausgegeben haben und hinterher haben wir es bereut. Hinterher haben wir gedacht, Mensch, wenn ich doch diesen Schmarren, den ich mir da gekauft habe, loswerden könnte und wenn ich doch meinen 50-Euro-Schein wiederkriegen könnte. Wir haben es bereut, aber wir haben es ausgegeben und er war weg und er kommt nie wieder. Und das Leben ist wie eine Münze. Du kannst es ausgeben, wofür du willst. Aber die Frage ist, wo stehen wir, wenn wir 85 sind? Werden unsere Augen noch leuchten von Jesus? Werden wir erzählen von unserer Berufung? Werden wir erzählen von den großartigen Dingen, die wir erlebt haben? Oder werden wir nur erzählen können von ein paar Urlauben auf Mallorca? Von dem Haus, das wir geschafft haben zu renovieren und ein neues Dach ist auch drauf und von der Karriere in der Firma und von dem schönen Auto, das wir haben fahren können, wird das alles sein oder werden unsere Augen leuchten mit Begeisterung, dass wir unseren Lauf gemacht haben? Das ist die Frage. Und das macht mich nachdenklich. Das macht mich nachdenklich. Und das bringt mich an einen Punkt, wo ich sage, Jesus, ich möchte mein Potenzial voll ausschöpfen. Ich möchte nicht einen Tag vergeuden. Ich möchte nicht mehr eine Minute vergeuden, sondern ich möchte das, was du in mich hineingelegt hast, das möchte ich wirklich ausschöpfen. Auf dem Leben jedes Christen, so haben wir gehört, liegt eine Berufung und viel Potenzial. Und wir haben uns mit dem Leben des Simsons beschäftigt und die Predigtreihe heißt ja, dein Potenzial voll ausschöpfen. Aber wenn man über Simson predigt, müsste man sie eigentlich nennen, dein Potenzial nicht vergeuden. Denn das ist, was er getan hat. Er hat sein Potenzial vergeudet, er hat es mit Füßen getreten. Und wir wollen lernen heute Abend, haben gelernt an diesen Abenden, wie wir das vermeiden können. 6 Punkte haben wir bisher besprochen, ich nenne sie mal ganz kurz. Wenn du sagst, oh, erklär doch mal kurz, klingt interessant, hol dir die Kassette. 6 Punkte. Nummer 1, halte dich für was Besonderes. Nummer 2, wähle die richtigen Ratgeber und Vertrauten aus. Nummer 3, lebe transparent. Nummer 4, halte dich fern vom Ort der Versuchung. Nummer 5, achte darauf, woher dein Honig kommt. Wechsel mal den Imker. Den Geistlichen. Nummer 6, konzentriere dich auf Charakterbau. Und heute Abend möchte ich mit einem ganz, ganz wichtigen Prinzip weitermachen, an dem Simson auch gescheitert ist, und zwar nenne ich das, lerne aus deinen Fehlern. Und wir lesen gemeinsam Richter 14 und Vers 16, und wir finden hier etwas ganz Interessantes. Richter 14, Vers 16. Dort heißt es, die Frau ging zu Simson und brach in Tränen aus. Ich denke, wir kennen die Geschichte noch von den Abenden. Simson hatte geheiratet, eine Frau, die er nie hätte heiraten dürfen, eine Philisterin. Es gab ein Rätsel, das im Raum stand und sie wollte es nun erfahren. Die Frau ging zu Simson und brach in Tränen aus. Du liebst mich nicht. In Wirklichkeit hasst du mich nur. Du stellst den Männern meines Volkes ein Rätsel und verschweigst mir die Lösung. Er antwortete, nicht einmal meinen Eltern habe ich sie verraten. Und da sollte ich sie bei dir ausplaudern? Er ist ein guter Gedanke, Simson, da wärst du mal besser bei geblieben. Vers 17. Während der ganzen Festwoche weinte sie, wenn sie bei ihm war. Am 7. Tag schließlich flehte sie ihn so lange an, bis er ihr die Lösung anvertraute, und sie erzählte es den Philistern. Da kommt noch nicht mal ein Punkt. Sie flehte so lange, bis es ihr anvertraute, und sie erzählte es den Philistern. Das hatte sie die ganze Zeit vor. Und ich habe es am ersten Abend schon gesagt, das war kein schlechtes Mädchen, das war eine Philisterin. Ihr Vater war Philister, ihre Mutter war Philisterin, ihre Brüder, ihre Onkel, ihre Verwandtschaft, es waren alles Philister, es war kein schlechtes Mädchen. Simson hätte sie nie heiraten dürfen und Simson hätte ihr nie das Geheimnis anvertrauen dürfen. Damit hat er ihr Leben zerstört. Denn wenn man mal wirklich sieht, wie diese Geschichte weitergeht, am Ende wird sie verbrannt von ihrem eigenen Volk. Ein absoluter Fehler, Fehler über Fehler. Simson vertraut sich an der falschen Stelle an. Aber wisst ihr, es ist eine Sache, wenn wir Fehler machen. Jeder von uns macht Fehler. Jüngerschaft bedeutet Fehler machen. Der, der keine Fehler macht, der macht in der Regel einfach nur gar nichts. Stimmt's? Ja? Wer keine Fehler macht, der macht einfach nur gar nichts. Der, der aktiv ist, der, der was riskiert, der, der was macht, der, der sein Potenzial ausschöpfen möchte in Gott, der, der leidenschaftlich für Gott leben möchte, der wird Fehler machen. Fehler sind nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn wir aus Fehlern nichts lernen. Deshalb heißt dieses Prinzip, an dem Simson auch gescheitert ist, lerne aus deinen Fehlern. Es war ein riesiger Fehler. Und dann schau mal hier, genau 2 Kapitel später, Richter 16, Vers 16, fast ein identischer Text. Diesmal geht's um eine Frau namens Delila. Tag für Tag redete sie auf ihn ein. Sie drängte ihn so sehr, dass er es zuletzt nicht mehr ertragen konnte. Jetzt könnte man sagen, wie Frauen das so tun, aber das sage ich gar nicht. Und sein Geheimnis preisgab. Ich bin von Mutterleib an Gott geweiht. Niemals hat man mir die Haare geschnitten. Ohne sie würde ich meine Kraft verlieren und schwach werden wie jeder andere. Genau der gleiche Fehler wieder. Und diesmal war es sein letzter Fehler. Diesmal hat er sich an der letzten Stelle verquatscht. Seht ihr, Fehler machen ist nicht das Problem. Wir dürfen mutig sein. Das Problem ist, wenn wir aus unseren Fehlern nicht lernen. Gott möchte, dass wir etwas lernen. Jüngerschaft ist eine Ausbildung und Gott möchte, dass wir in dieser Ausbildung weiterkommen. Gestern Abend schon haben wir darüber gesprochen. Wenn jemand das erste Schuljahr nicht erfolgreich abgeschlossen hat, dann wird er nicht ins zweite Schuljahr versetzt werden. Das ist so und das ist gut so. Geistlich gesprochen habe ich gesagt, da gibt es einige Leute, die sind 2,05 Meter groß, Schuhgröße 51 und die sitzen immer noch im ersten Schuljahr. Kriegen jedes Jahr neu ihre gelbe Mütze zur Einschulung. Seit 30 Jahren in der Gemeinde. Ist das nicht eine Katastrophe? Das sind Leute, die nicht aus ihren Fehlern lernen. Und wer aus seinen Fehlern nicht lernt, der wird sein Potenzial in Gott nicht ausschöpfen. Ein ganz starkes Bild haben wir im Alten Testament in dieser Wüstenwanderung des Volkes Israel. Mose kommt nach Ägypten und sagt, Gott holt euch hier raus. Auf geht's. Aber Gott möchte auch, dass ihr was lernt. Er möchte, dass ihr ihm vertraut. Er möchte, dass ihr ihn wirklich liebt, von ganzem Herzen. Und dann sehen wir in 2. Mose 5, die Frondienste werden verschärft. Was macht Israel? Sie murren und sie meckern und sie rebellieren. Ich nehme mal an, der himmlische Prüfungsausschuss hat sich gedacht, na ja, ist ja die erste Prüfung, kann ja mal eine Arbeit in den Sand setzen, war eine glatte 6 von der Reaktion her, aber das lernen die noch. 2. Mose 14, paar Kapitel weiter. Sie stehen mit den Rücken zum Roten Meer und die Ägypter greifen an. Und Gott im Himmel sagt, Mensch, Kinder, wisst ihr noch, Ägypter, Frondienst verstärkt und so weiter. Habt ihr was gelernt? Wie werden sie reagieren? Werden sie Gott vertrauen? Werden sie einen klaren Weg gehen? Nein, sie murrten, sie meckerten. Oh, Mose, warum hast du uns nicht in Ägypten sterben lassen? Naja, sie werden es noch lernen. 2. Mose 15, das Wasser von Mara war bitter. Haben sie es gelernt? Israel murrt, Israel meckert. 2. Mose 16, Nahrungsengpass in der Wüste Sin. Haben sie was gelernt? Israel murrt. 2. Mose 17, kein Wasser in Raphidim. Ich stelle mir so vor, wie die Engel im Himmel sich das Ganze betrachten, diese Prüfung, und sagen, hallo, hallo, Wasser, wisst ihr noch Wasser? Mara, da war doch schon mal was mit Wasser. Wisst ihr noch, habt ihr was gelernt? Schon wieder kein Wasser. Hallo, Israel murrt, nicht auszuhalten. 4. Mose 11, das Manna wurde den Herrschaften langweilig. Israel meckert. 4. Mose 14, ein negativer Bericht von 10 Kundschaftern. Israel meckert und sie glauben Gott nicht. Und wisst ihr, was das Resultat war? Am Ende starb diese ganze Generation in der Wüste, ohne das Land eingenommen zu haben. Sie haben ihr Potenzial in Gott nicht ausgeschöpft. Sie haben es verschwendet, so wie ein Simson. Sie war nicht berufen, Jahrzehnte in Wüsten rumzulaufen. Sie war berufen, ein Land mit Milch und Honig einzunehmen. Stimmt's? Und vorher sollte ein bisschen Charakter gelernt werden in der Wüste. Aber sie kam über das erste Schuljahr nie hinaus. Und haben ihr Potenzial, denn wir alle sind sterbliche Menschen. Wir haben nur so viele Lebensjahre. Haben ihr Potenzial vergeudet. Wisst ihr, wenn ich das Alte Testament studiere, dann finde ich es manchmal hochinteressant, wie Gott reagiert, wenn Menschen Fehler machen. Und manchmal sage ich so, Herr, also das musst du mir mal irgendwann erklären, spätestens im Himmel, warum du hier so hart durchgreifst bei einem kleinen Fehler und jemand anders, wo ich denke, boah, ist das eine Sauerei, da bist du eigentlich mächtig gnädig und geduldig und barmherzig und so weiter. Naja, er ist Gott und er weiß schon, was er macht, ich will ihm da gerne glauben, aber eine kleine Teilantwort habe ich bekommen, nämlich gerade in diesem Blick. Warum zum Beispiel wurde ein Saul verworfen? Was hat denn der so Schlimmes gemacht? Nun, er hat einmal ein Opfer gebracht, das hätte er nicht bringen dürfen. Naja, ich will es ja nicht verniedlichen, aber ich habe schon von größeren Sünden gehört. Seid ihr noch da? Das zweite Mal hat er eine Schlacht geschlagen und er sollte keine Beute machen. Keine Beute machen. Und er hat doch ein paar Sachen mitgenommen und er war auch bereit, das direkt in Ordnung zu bringen und so weiter. Ich will es ja nicht verniedlichen. Ungehorsam ist ungehorsam. Aber wenn ich da an David denke, Ehebruch mit Bathsheba, eiskalter Mord an ihrem Mann, ich finde, das sind ganz, ganz andere Kaliber. Wie kommt das eigentlich, dass der eine ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, immer noch ein Mann nach dem Herzen Gottes ist? Ja, Christus sitzt auf dem Thron Davids bis zum heutigen Tag und steht zu diesem Mann. Und der andere bei meines Erachtens kleineren Fehlern verworfen wird. Wie kommt das eigentlich? Nun, ich maß mir nicht an, hier die ganze Wahrheit zu kennen. Gott entscheidet das und er fragt mich auch nicht vorher. Und ich war ja auch noch gar nicht da. Aber hier nur so eine kleine Idee, die ich habe. Ich glaube, dass Saul Fehler gemacht hat und dass David Fehler gemacht hat. Aber ich glaube, dass Saul jemand war, der lernresistent war. Er war nicht bereit, aus seinen Fehlern zu lernen. Das ist der Unterschied. Hör mir bitte zu. Es geht nicht drum, ob große oder kleine Fehler. Es geht nicht drum, ob große oder kleine Dummheiten. Es geht drum, sind wir bereit, aus unseren Fehlern am Ende des Tages wirklich irgendwas zu lernen. Schau mal hier. In 1. Samuel 13, Vers 11. Hier ist das erste Mal, wie Saul versagt hat als König. Dort heißt es in Vers 11, doch Samuel stellte ihn sofort zur Rede. Was hast du getan? Saul versuchte sich zu rechtfertigen. Die Soldaten begannen schon davon zu laufen, weil du nicht pünktlich zur abgemachten Zeit hier warst. Die Philister haben sich in Michmas zum Kampf aufgestellt und ich musste befürchten, dass sie uns jeden Moment in Gilgal angreifen. Ich wollte aber auf jeden Fall den Herrn um seine Hilfe bitten. Deshalb habe ich es gewagt, selbst das Brandopfer darzubringen. Saul hat etwas gewagt, eigentlich ganz gut. Aber er hat leider das Falsche gewagt. Er hat gewagt, ungehorsam zu sein. Er hat nicht gesagt, seinen Soldaten zu befehlen, zurück in Reih und Glied, wir warten, bis Samuel kommt, wir vertrauen auf Gott und der Mann Gottes wird kommen und Gott wird uns Sieg geben. Das hat er nicht gewagt. Er hat eher gewagt, in seiner Menschenfurcht und in seiner Angst vor seinen eigenen Soldaten die Gebote Gottes zu übertreten. Was war sein eigentlicher Fehler? Sein eigentlicher Fehler bei Saul, worüber er dringend hätte Buße tun müssen, war seine Menschenfurcht. Als seine Soldaten anfingen, nervös zu werden und zu sagen, also ich glaube, ich gehe besser nach Hause, das wird mir hier doch zu heiß. Wenn er unter Druck kam durch Menschenfurcht, da war Saul bereit, die Gebote Gottes zu brechen. Und das kann Gott nicht recht sein für einen geistlichen Leiter, für jemand, der vorstehen soll im Volke Israel oder in der Gemeinde. Wenn der Druck zu groß wurde, die Leute fingen an zu reden und einige sagten, ja, dann suchen wir uns vielleicht eine andere Gemeinde. Wenn der Druck zu groß wurde, war er bereit, alles zu tun, um Leute nur irgendwie zu halten, jeden Kompromiss, ja selbst die Gebote Gottes zu übertreten. Nun hat er Buße getan, hat gesagt, es war nicht okay. Schau mal, genau wie bei Simson, 2 Kapitel später, wieder wird er erwischt, wieder ungehorsam und wieder, sag ich, im Vergleich zu David, kleiner Ungehorsam. Aber hör mal, was passiert, 1. Samuel 15, 24, als er die Beute gemacht hat, wo es nicht sollte. Da bekannte Saul, ich habe gesündigt, ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisungen nicht befolgt, denn ich hatte Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen und ließ ihnen daher ihren Willen. Merkt ihr was? Nichts gelernt, nichts gelernt. Die Frage ist nicht, ist das denn so schlimm, dass er doch Beute gemacht hat? Die Frage ist, warum? Dieselbe Menschenfurcht. Ich hatte Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen. Weißt du, was Israel für einen König braucht? Die brauchen einen König, der keine Angst hat vor den Soldaten der anderen. Aber ein König, der Angst hat vor den eigenen Soldaten, das ist ganz, ganz schwierig, oder? Ja. David hatte keine Angst vor Philistersoldaten und vor Goliath und vor allen möglichen feindlichen Soldaten. Deswegen war er ein guter König, er war ein guter Kämpfer. Aber Saul hatte immer Angst vor seinen eigenen Soldaten. Der musste gar nicht in die Schlacht ziehen. Der hatte schon die Hose voll, wenn er seine eigene Armee anguckte. Und wenn irgendeiner sagte, ja, wie gefällt er mir was nicht und so weiter. Das war aber ganz, ganz schwierig. Da geriet der Mann Gottes unglaublich unter Druck. Ich glaube, Gott hätte ihm geholfen, wenn er diesen Aspekt seines Lebens in Ordnung gebracht hätte. Er sagte, ich werde meinem Gott vertrauen. Und wir werden seine Gebote nicht brechen, auch nicht im Kleinsten. Wir werden nicht Opfer bringen, die uns nicht zustehen. Wir werden nicht Beute machen, wenn Gott sagt, mach keine Beute, nur um irgendwelche Soldaten glücklich zu machen. Aber wisst ihr, Wenn man so überlegt, er sagt, ich habe gesündigt und er bekennt es wieder. Ich frage mich, Mensch Gott, würdest du ihm nicht noch eine Chance geben? So wie ich dich kennengelernt habe in meinem Leben, kann er nicht noch eine dritte Chance kriegen? Come on. Kann er nicht noch eine dritte Chance kriegen? Kann das denn sein, dass ich barmherziger bin als du? Aber weißt du, wenn du ein Stück weiter liest, dann weißt du, warum es keine dritte Chance gegeben hat. Weil wieder war es nicht wirklich Buße. Gleiche Begebenheit, Vers 30. Da heißt es, ich habe gesündigt, wiederholte Saul. Aber bitte, stell mich jetzt nicht bloß vor den Ältesten meines Volkes und vor ganz Israel. Seht ihr es? Er hat es immer noch nicht geschnallt. Er hat es immer noch nicht gerafft. Seine Buße war keine Buße. Es war die Reue des Ertappten. Was ist die Reue des Ertappten? Wenn du dein Kind am Schrank erwischst mit der Schokolade, die verboten war, und sagst, oh, das tut mir aber leid. Dann frage ich mich, was tut dir jetzt leid, dass der Papa dich erwischt hat? Dass du nicht ein bisschen vorsichtiger warst, das tut dir leid. Es war die Reue des Ertappten. Er hat es bis zum Schluss nicht begriffen. Er hat bis zum Schluss nicht gelernt. Ihr Lieben, dies ist so ein wichtiges Prinzip. Lerne aus deinen Fehlern. Nimm deine Fehler ernst. Fehler kosten auch einen Preis, das weiß ich. Sünde kostet immer einen Preis. Aber es gibt auch eine unglaubliche Chance. Nämlich, wenn wir weiterkommen. Wenn wir unsere Fehler benutzen, wenn wir unser Versagen benutzen, wenn wir manches Hinfallen benutzen, wirklich als ein Sprungbrett hinein in eine größere Dimension mit Gott. Wenn ich meine stille Zeit mache jeden Tag, dann gebrauche ich gerne das Vaterunser seit vielen Jahrzehnten als eine Vorlage für mein Gebet. Das sind so 5 Bereiche, ich bete es nicht einfach so runter, aber 5 Bereiche, über die ich jeden Tag bete. Ich heilige den Namen des Herrn, Anbetung, ich bete, komme dein Reich, geschehe dein Wille, da tue ich Fürbitte für alle möglichen Dinge und so weiter und so weiter. Und hier ist was ganz Interessantes, nämlich die Bereiche 3 und 4. Matthäus 6, 12 und 13 sagt, vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Vers 13. Bewahre uns davor, dass wir dir untreu werden und befreie uns von dem Bösen. Diese beiden Bereiche gehören untrennbar zusammen. Die Vergebung der Sünden in Vers 12, aber dann in Vers 13 das Gebet gegen die Sünde, das Gebet gegen die Versuchung, der geistliche Kampf, nicht wieder in die gleichen Sachen hineinzufallen. Und liebe Schwestern und Brüder, die Gemeinde Jesu krankt daran, dass zu viele Christen immer nur bis Vers 12 kommen. Zu viele Christen leben ihr Leben lang, Jahrzehnte, nur aus Vers 12 heraus. Da kommst du sonntags zum Gottesdienst und dann geht Lobpreis und Anbetung los und die Gegenwart Gottes kommt und es ist schön und du fühlst dich wohl. Auf einmal denkst du, oh, fallen dir so ein paar Sachen ein aus der Woche und dein schlechtes Gewissen schlägt zu. Wenig gebetet, wenn überhaupt, kaum in der Bibel gewesen. Mir ein paar Sachen angeguckt, die ich mir nicht hätte angucken sollen. Ein paar Reaktionen, die überhaupt nicht gut waren. Ein paar Sachen, die ich geredet habe, die überhaupt nicht gut waren. Und du wirst so richtig, boah, so richtig mulmig vor einem heiligen Gott. Was machst du? Naja, das haben wir ja gelernt. Wir haben es ja oft genug gepredigt. Du bekennst deine Sünde. Du sagst, Herr, ich weiß, das war keine tolle Woche. Danke, dass ich kommen darf, wie ich bin. Ich danke dir, dass du meine Gerechtigkeit bist und wasch mich mit deinem Blut. Und danke, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Und du brauchst so schätzungsweise 3/4 des Gottesdienstes, um dich ein bisschen besser zu fühlen. So, wenn die Predigt so auf Hochtouren kommt oder so gegen Ende, ne? So allmählich, ne? Ja, kannst du wieder glauben, dass du geliebt wirst von deinem himmlischen Vater, du bist die Sünde los, es geht dir ein bisschen besser, der Gottesdienst hat sich gelohnt. Aber liebe Schwester, lieber Bruder, liebes Gotteskind, willst du mir heute Abend glauben, um Christi willen, dass es mehr gibt als das? Willst du mir heute Abend glauben, dass es mehr gibt als das? Das ist nicht alles, was du mit Jesus erleben kannst, jede Woche zu kommen und die gleichen Sünden zu bekennen und dich wieder durchzukämpfen, dein schlechtes Gewissen loszuwerden und dich ein bisschen besser zu fühlen. Es gibt so viel mehr. Es gibt Sieg über die Sünde. Es gibt Sieg über die Sünde. Und deshalb ist dieses Gebet so wichtig. Ja, ich bekenne meine Sünde, aber dann sage ich nicht Amen und gehe einfach davon aus, dass sie nie wieder passiert, sondern dann bete ich weiter. Dann sage ich, Herr, und dies ist ein neuer Tag und bitte, lieber Jesus, ich will nicht mehr da reinfallen. Ich habe dir diese Sünde bekannt und du hast mir vergeben und ich danke dir dafür. Aber Herr, heute möchte ich im Sieg leben über diese Sünde. Und ich bete für meine Schwachpunkte. Ich bete für meine Schwächen. Ich kenne mich ja und du kennst dich ja auch, oder? Wie viel Zeit verbringen wir dafür, für diese Schwächen zu beten, im Gebet in den Kampf zu treten und zu sagen, ich will aus meinen Fehlern lernen. Es gibt mehr als Vergebung. Lerne aus deinen Fehlern, wenn du dein Potenzial in Gott wirklich ausschöpfen möchtest. Ein zweites Prinzip. Glaube nie, Kraft und Erfolg kämen von dir selbst. Dieser Punkt ist eigentlich nur interessant für Menschen, die Kraft und Erfolg haben. Es ist für Menschen, die in einer guten Phase sind und die beginnen, ihr Potenzial in Gott zu entwickeln. Schau mal hier, eine ganz interessante Stelle in Richter 16, Vers 20. Da sprach sie zu ihm, Philister über dir, Simson. Ich warte einen Moment, bis es aus ist, das schaffen wir bestimmt. Da sprach sie zu ihm, Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, hört ihr mal an, was er dachte. Er ist in den Armen einer Frau, die nicht seine Frau ist. Viele Ausleger gehen davon aus, dass sie auch eine Prostituierte war, lässt sich aber nicht ganz genau feststellen. Aber eine relativ lockere Frau. Er ist an einem Ort der Sünde als Nazirea. Philister über dir, Simson. In dieser Situation greift der Feind an. Als er nun erwachte, dachte er, hört ihr das bitte mal an, was er dachte. Ich komme davon wie immer, brauche mich nur freizuschütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Das ist so heftig. Das ist so krass, was hier steht, wenn ich mir das überlege. Er dachte, er könne sich losreißen, indem er seine Kraft einsetzt wie immer. Er dachte, dieses Charisma, diese Kraft, dieses Übernatürliche, diese unglaubliche Stärke, die er hatte, er dachte wirklich schon, das gehört ihm. Er dachte wirklich schon, das hätte etwas mit ihm zu tun. Und hör mich bitte, in Zeiten des Erfolgs verliert man schnell die Quelle aus den Augen und meint, es habe mit einem selbst zu tun und man verfüge über die Kraft. Und Leute, die eine Weile im Reich Gottes unterwegs sind, und ich denke, Bruder Karl, du wirst mir recht geben, wir haben manchen gesehen, kommen und gehen mit großer Kraft im Reiche Gottes, mit großem Erfolg. Sterne, die kometenhaft aufgestiegen sind, aber die auch ganz, ganz schnell wieder runtergekommen sind. Wisst ihr, an welchem Punkt? Wo Männer und Frauen Gottes anfangen zu denken, es hätte etwas mit ihnen zu tun. Es sei ihre Kraft, ihre Gemeinde, ihre Gnade, das gehört ihnen, darüber verfügen sie. Und das, was wir sehen, in Zeiten der Stärke und in Zeiten des Erfolgs. Das ernten wir in Zeiten, wenn es uns nicht so gut geht und wenn wir ganz, ganz elendig schwach sind. Was für ein Gedanke. Sag mal, wie hart muss denn das Herz dieses Mannes gewesen sein? Kannst du dir das vorstellen? In den Armen einer vielleicht Prostituierten, zumindest einer ganz lockeren Frau. Er ist nicht nur Jude, er ist Nazirea, er ist ein Mann Gottes. Er hat eine Berufung, er hat eine Salbung. Philister über dir, Simson. Und er macht die Augen auf und sagt, puh, kein Problem, hab ja die Salbung, bin ja bärenstark, ich werde mich freischütteln wie immer. Und er wusste nicht, dass Gott von ihm gewichen war. Der hatte das gar nicht mehr auf der Rechnung, dass das passieren konnte. Hier ist ein Mann, der sein Gewissen total getötet hatte im Laufe seines Lebens. Ich denke an eine andere Begebenheit aus seinem Leben. Er war in Gaza bei einer Prostituierten, ganz, ganz ähnliche Situation, da hat es noch funktioniert. Er kommt von dieser Prostituierten, kommt an dieses Stadttor und man hat es zugeschlossen und Simson sitzt in der Falle. Was würde ich eigentlich machen? Ich würde erstmal drüber nachdenken, dass ich gerade aus dem Puff komme. Ich sage, oh ja, oh ja, oh Gott, ich bin in der Falle und in der Sünde und ja. Okay, bitte vergib mir. Meine Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus und keine Verdammnis für die, die in Christus hier sind. Also ich würde so ein paar Übungen da vor diesem Tor machen, so ein paar Runden auf und ab, um irgendwie ja dann zu hoffen, dass es noch eine Chance gibt, dass Gott mir seine Salbung schenkt, dass ich da irgendwie rauskomme. Ich habe doch noch ein Gewissen. Wir spüren doch noch was, oder? In der Sonntagsschule war das noch einer meiner Helden. Die haben mir immer erzählt, die Tanten, dass er das Tor rausgerissen hat und den Berg hochgetragen hat. Fand ich cool. Keiner hat mir jemals gesagt, dass der Mann gerade aus dem Puff kam. Das habe ich als Erwachsener zur Kenntnis genommen. Ich konnte es ja kaum glauben. Der Mann kommt raus von einem Ort der Sünde, sitzt in der Falle, kein Problem, hat ja die Salbung, packt sich das Tor und hoch geht's den Berg. In den Armen Delilahs, einer lockeren Frau, ein Ort, wo nie hätte sein sollen. Philister über dir, Simson. Kein Problem. Ich werde mich freischütteln. Ich werde davonkommen wie immer. No, Sir, nicht diesmal. No, Sir, nicht diesmal. Er wusste nicht, vielleicht die traurigsten Worte im Alten Testament, die traurigsten Worte in dieser Biografie. Er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Er sprang auf und ballte die Faust wie immer, schlug zu wie immer, aber es passierte nichts mehr. Oh, möge es mir als Prediger nie so gehen. Er sprang auf und nahm die Bibel wie immer und las sie wie immer, ging auf und ab und brüllte die Leute an wie immer. Aber er wusste nicht, dass der Geist Gottes von ihm gewichen war. Keine Resultate mehr, keiner bekehrt sich mehr. Keiner wird mehr geheilt. Kein Leben wird mehr verändert. Es ist nur noch bla bla. Er wusste nicht, er hat das nicht gespürt. Ihr Lieben, er dachte, er verfügt über diese Kraft. Und das ist die Botschaft. Was Gott dem Simson so gerne gelehrt hätte, ist: Mein lieber Simson, es wird dauerhaft nur etwas werden mit deinem Dienst. Du wirst dauerhaft nur dann dein Potenzial in Gott ausschöpfen können, wenn du in der Abhängigkeit von Gott bleibst. Gott hätte ihn so gerne diese Abhängigkeit gelehrt. Einmal in Richter 15 wird Simson den Philistern ausgehändigt, gefesselt. 1000 Philister da und er wird gefesselt, ausgehändigt. Der Geist Gottes kommt über ihn, er zerreißt seine Fesseln, er nimmt diesen Eselknochen, ihr kennt ja die Geschichte auch alle so gut wie ich. Und er schlägt 1000 Mann mal ebenso. Und dann kommt Gott und will ihn unbedingt eine Lektion lernen. Schau mal hier in Richter 15, Vers 18. Direkt nachdem er 1000 Mann erschlagen hat, passiert Folgendes. Simson hatte großen Durst. Er betete zum Herrn. Ich habe für dich gekämpft. In der Wüste hat er gekämpft und 1000 Mann erschlagen war selbst für ihn eine anstrengende Sache, schätze ich mal. Und du hast mir diesen großen Sieg geschenkt. Aber jetzt muss ich verdursten und werde doch noch diesen unbeschnittenen Heiden in die Hände fallen. Da ließ Gott aus einer Bodensenke in der Nähe von Lehi Wasser hervorbrechen. Simson trank davon und kam wieder zu Kräften. Man nennt die Quelle daher En Hakore, Quelle des Rufenden. Sie ist heute noch dort. Amen. Sie ist heute noch dort. Ich mag diesen Hinweis. Ich weiß, er bedeutet eigentlich was anderes, aber ich will es mal so verstehen. Was für eine Lektion, liebe Schwestern und Brüder. 1000 Mann erschlagen in der Kraft des Heiligen Geistes und dann fast verdurstet. Was will Gott denn sagen? Gott will sagen: Simson, du bist abhängig von mir. Und wenn du dich aus dieser Abhängigkeit rausbewegst, wenn du glaubst, dir gehört diese Kraft, dir gehört dieses Charisma, du verfügst über die Salbung, in dem Moment, wo du das glaubst, dass du über Gott verfügst, gehst du einen ganz, ganz unheilvollen Weg, bis du eine Grenze überquerst, wo Gott einfach gehen muss. Bleib bei der Quelle des Rufenden, dort ist die Kraft, dort, wo du Gott einbeziehst. Wer um seine Abhängigkeit von Gott weiß, liebe Schwestern und Brüder, der wird mit der Gnade niemals spielen. Im Neuen Testament heißt das so, Johannes 15, 5, dort heißt es: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? In Zeiten des Erfolges und in Zeiten der Kraft ist es besonders wichtig, daran zu denken. Es fällt mir nie schwer, mir klar zu machen, dass ich von Gnade abhängig bin, wenn es mir schlecht geht und ich keinen Erfolg habe. Also, oh Gott. Simson hat zweimal in seinem Leben gebetet, zumindest was wir in der Bibel wissen. Seine Eltern, das waren Gewohnheitsbeter, das kannst du sehen, ganz, ganz göttliche Leute. Simson hat zweimal gebetet, einmal hier und zu einem anderen kommen wir gleich. Immer, wenn er mit dem Rücken zur Wand stand, wenn es gar nicht mehr weitergeht, da hat Simson gebetet. Dann wird auf einmal dieses Bewusstsein kommt dann: Mensch, ich bin doch abhängig von ihm. Aber wenn es uns gut geht, wenn es doch läuft, wenn es doch nach vorne geht mit dem Dienst, dann vergessen wir es so schnell. Er hat es viel zu spät verstanden. Wollt ihr mal das zweite Gebet sehen, was wir von ihm kennen? Das war mit ausgestochenen Augen, als Pausenklauen der Philister auftretend. Da hat er das zweite Mal gebetet. Da hat er ein bisschen was verstanden. Richter 16, 28. Dort heißt es: Simson betete: Herr, mein Gott, erinnere dich an mich. Bitte gib mir noch dies eine Mal so viel Kraft wie früher. Das klingt doch ganz anders, oder? Hast du es noch im Ohr? Er aber dachte, ich werde mich freischütteln und davonkommen wie immer. Ja, das war die alte Ausgangsposition und jetzt die neue. Herr, bitte erinnere dich an mich. Gib mir noch ein einziges Mal so viel Kraft wie früher. Was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied. Ich will mich dafür rächen, dass sie mir meine Augen ausgestochen haben. Und hier komme ich zu einem dritten und zu meinem letzten Punkt für heute Abend. Ich nenne es Kämpfe für Gottes Sache. Wenn es eine Sache gibt bei Simson, die auch wirklich auffällt, er hat nie für Gottes Sache gekämpft. In der Sonntagsschule, muss ich ehrlich zugeben, habe ich ein ziemlich komisches Bild von Simson bekommen. Er war einer meiner Helden. Weil man mir nie die ganze Wahrheit gesagt hat über diesen Mann. Siehst du das? Selbst jetzt noch, kurz vor seinem Tod, sagt er nicht, gib mir noch einmal so viel Kraft wie früher. Ich will endlich die Philister zurückdrängen. Ich will, dass es deinem Volk gut geht. Ich will meiner Berufung nachkommen. Nein, ich will mich rächen, weil sie mir die Augen ausgestochen haben. Und darum ging es bei seinem ganzen Dienst. Als er angekündigt wurde, prophetisch hieß es, er würde Israel beginnen zu befreien. Er hat seine Berufung ignoriert. Soll ich dir mal was sagen? Simson war ein Philister-Fan. Er liebte die Philister. Er liebte ihre Städte, er liebte ihre Kultur, er liebte ihre Frauen, er liebte ihre Lebensart. Er wollte so ähnlich wie ein Philister nur sein. Und du sagst, aber er hat doch Tausende erschlagen. Ja, aber guck doch mal, lies mal die Geschichte. Es ging immer um ihn. Er war empört, er war verletzt, er war verärgert. Er wollte sich rächen an den Philistern. Es ging nie um seine Berufung. Es ging nie um Gott. Und es ging nie um das Volk Israel, sondern immer nur um seine Wut. Und da möchte ich einmal den David hier ganz kurz ins Spiel bringen. David war ein Mann, der sein Potenzial unglaublich gut ausgeschöpft hat. Aus einem Grund unter anderem. David hatte einen unglaublichen Riecher für die Kriege Gottes. Vielleicht einmal kurz hineingehen in diese Begebenheit, wo Goliath vor der Armee Gottes steht und sie lächerlich macht. Und alle großen Soldaten, alle Leiter haben die Hose gestrichen voll. Und was sagt David? 1. Samuel 17, 47. Er sagt, und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft. Und jetzt kommt's. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. David stellt sich mutig einer Tötungsmaschine entgegen, weil er wusste, dass es eine Sieggarantie gibt. Der Kampf ist die Sache des Herrn und nicht seine persönliche. Liebe Schwestern und Brüder, Nachfolge bedeutet nicht, Gott deine Kämpfe führen zu lassen. Das ist zu oft gepredigt worden. Das ist nur sekundär so. Nachfolge bedeutet nicht, Gott deine Kämpfe führen zu lassen, sondern seine Kämpfe zu führen. Und dann hast du eine Erfolgsgarantie. Seid ihr noch wach? Wenn wir seine Kämpfe kämpfen, haben wir eine Erfolgsgarantie. Du kannst versuchen, mit deinem Zehnten und mit deinem Missionsopfer und indem du 3 Traktate verteilt hast, Gott irgendwie dazu bewegen, mal was für dich zu tun. Diese Art des Christseins, habe ich festgestellt, ist ziemlich frustrierend. Du sagst, oh Gott, du könntest doch mal ein bisschen mehr was für mich tun. Ja? Büro, es ist so gemein, der Chef ist immer so übel gelaunt und so undankbar. Ja, nächste Mal, wenn er mich so zur Schnecke macht, dann wünschte ich mir, die Tür würde aufgehen und da kommt so eine helle Lichtgestalt, Jesus rein und sagt, so nicht, mein lieber Freund. Das ist mein Kind, die jeden Monat ihren Zehnten gibt und Missionsopfer überweist. Wäre doch schön, oder? Es gibt Christen, die verbringen ihr ganzes Leben mit solchen Träumen. Und erleben in ihrem Leben tatsächlich ganz, ganz wenig Sieg. Haben alle Bücher gelesen über himmlische Mächte und Binden und Lösen und was weiß ich. Ich überlasse das immer lieber anderen. Alle Bücher gelesen, alle Tricks und Kniffe gelernt. Aber ganz, ganz wenig Sieg in ihrem Leben. Weißt du warum? Weil ihr Ansatz immer und ewig ist, Gott dazu zu bewegen, doch bitte deine Kriege zu führen. Bei David war es anders. David kommt in eine Schlacht, die gar nicht seine Schlacht war. Er war so eine Art Pizzabote. Seine Brüder waren an der Front und David kommt mit 4 Pizza Margarita. Das ging ihm gar nicht an, er war gar kein Soldat. Er sollte Pizza bringen. Seine Brüder waren dort. Ja, irgendwas mit Käse steht da. Ich mach's mal modern. Und es war ja auch heiß und er war bestimmt zerlaufen. Also geht er und sucht seine Brüder und hat die Pizzas unterm Arm und dachte, naja, wenn ich schon mal hier bin, dann gucke ich mir die Schlacht so ein bisschen an, wie Gottes Volk den Sieg hat über die Philister, über die Heiden, das ist bestimmt ganz cool. Sucht seine Brüder und will die Pizzas verteilen und sieht diesen langen Lulatsch da, diese Tötungsmaschine, 3 Meter groß. und der beleidigt Gott und der beleidigt Israel und dafür denkt, Mensch, der Mann hat den Geist des Selbstmordes über sich. Wer so über Gott redet, der ist tot, der weiß es nur noch nicht, der hat nur vergessen umzufallen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie sie den packen und keiner macht was, nichts passiert. Und David sagt, ja Augenblick mal, und legt seine Pizzas auf den Boden. Ein Unbeschnittener, ich finde das unglaublich. Saul, die Leiter, sind alle beeindruckt von einem riesigen Bizeps. David redet immer nur die ganze Zeit von so einem Stückchen Vorhaut. Ein Unbeschnittener redet so über Gott. Ja, ist der denn wahnsinnig? Der Mann ist tot. Ich suche mir ein paar Steine. David war im besten Sinne des Wortes, bitte versteht das nicht falsch, David war im besten Sinne des Wortes ein göttlicher Opportunist. Er hat gesehen, wo kämpft Gott einen Kampf, wo schlägt Gott eine Schlacht und da stelle ich mich zu und da kann man nur gewinnen. Da kann man nur gewinnen. Er kommt rein in eine Schlacht, die ihn überhaupt nichts anging und stellt sich zu Gott und gewinnt. Kämpfe für Gottes Sache und sei nicht wie Simson, der immer nur versucht, Gott zu missbrauchen für die eigenen Sache und für die eigenen Kämpfe. Einmal hätte David es fast vergessen. Das will ich euch auch sagen. Und ich will dir noch was sagen. Er hätte von seinem Lebenspotenzial einiges eingebüßt, wenn es dabei geblieben wäre. Es gab einen Mann namens Nabal. Und dieser Mann, David war sehr gut zu ihm gewesen. Und dann als Belohnung war dieser Mann sehr, sehr schlecht zu David. Und David war so richtig verletzt. Er war sauer, er war wütend, er war empört. Er sagte, das kann doch überhaupt nicht wahr sein, dass dieser Mann mit mir umgeht. Und David wollte das machen, was er immer macht. Er sagt, hey, ich bin ein Krieger und ich habe meine Krieger hier. Wir haben schon viel Blut vergossen. Wir machen jetzt Folgendes, wir gehen dorthin und wir machen alles platt. Schau dir das mal an, in der alten Luther steht geschrieben, David aber sprach, der Herr tue dem David dies oder das, wenn beim Morgengrauen dort noch einer ist, der gegen die Wand pisst. Luther. Der hatte den Kaffee auf, der David, der hatte Sonnenhals. Der war so verletzt, der war so sauer, der war so böse. Er sagt, wir machen alles nieder. Nun, dieser Nabal war in der Tat ein ziemlicher Schwachkopf, aber er hatte eine gute Sache und das war seine Frau. Wie das bei manchen Männern so ist. Eine schier unglaubliche Geschichte. Und diese Frau reitet dem David entgegen und will ihn aufhalten. Nun hatte David schon ein paar Frauen. Die Frage hier ist, was könnte so eine Frau sagen, um einen vor Wut schnaubenden David, einen Krieger, kriegserfahren, um den aufzuhalten? Was kann eine einzelne Frau sagen? Ich sag's, ich nehm's schon mal voraus, sie hat's geschafft. Und hör mal, was sie sagt. 1. Samuel 25, 28. Sie sagt zu David, vergib doch deiner Magd die Übertretung, denn der Herr wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil er die Kriege des Herrn führt. Und nichts Böses soll an dir gefunden werden, dein Leben lang. Schau mal hin. Warum wird Gott dem David ein beständiges Haus bauen, ihm einen beständigen Dienst geben, ihm einen beständigen Thron geben? Ich sag's noch einmal, weil ich die Wahrheit so sehr liebe, der bis heute Bestand hat und Christus sitzt darauf. Warum wird Gott das tun? Weil David was tut? Die Kriege des Herrn führt. Die Kriege des Herrn führt und nicht seine eigenen und nichts Böses soll an dir gefunden werden dein Leben lang. Guck, wie David reagiert. Auch da ist er anders als Simson. Er ist nämlich nicht beratungsresistent. Er hört auch auf Leute, auf die er gar nicht hören muss. Er hört einfach mal hin, falls es die Wahrheit ist. Das kannst du auch von David lernen. Das kann ein kleines Kind sein, das dir was sagt. Wenn es die Wahrheit ist, ja, dann sollten wir offen sein. Schau seine Reaktion. Vers 32. Da sprach David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei dein Verstand. Das sollten wir öfter mal zu unseren Frauen sagen, das hören sie gerne und es ist auch wahr. Gesegnet sei dein Verstand und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. David wäre fast in Blutschuld geraten. Warum? Weil er sich von seinem klaren, konsequenten Weg, ein Krieger zu sein für Gott und dessen Schlachten zu kämpfen, abgewandt hatte und hier seine persönliche Fehde austragen wollte. Frage, wie viele von uns stecken in ihren persönlichen Kleinkriegen, in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni. Oh Gott, gib uns Gnade in unseren Gemeinden. Wie viele Fäden, wie viele Kleinkriege, wie viel Besserwisserei, wie viel Rechthaberei, wie viele kleine Sachen. Wie viel... Nabal uns einfach aus dem Weg kriegen. Uns einfach aus dem Weg kriegen. Wenn wir nicht verstehen, es geht nicht um unsere Kämpfe, es geht nicht um unser Recht haben, es geht nicht um unsere Kleinkriege, sondern es geht um die Schlachten Gottes. Kämpfe für die Sache Gottes. Szenenwechsel, lass mich das dann noch reinwerfen. Israel steht vor Jericho, eine uneinnehmbare Stadt. Mauern bis in den Himmel, von Riesen bewacht. Sie sind ein entlaufenes Sklavenvolk, militärisch nicht geschult. Sie haben keine Chance. Diese Stadt ist uneinnehmbar. Josua macht so einen kleinen Gebetsspaziergang. Hätte ich auch gemacht in der Situation. Sucht den Herrn und betet. Und er begegnet jemand. Oh, ich liebe diese Verse. Ich weiß, ich bombardiere euch mit einer Menge heute Abend. Aber es ist doch die Heilige Schrift, die haben wir doch lieb, oder? Schau mal, was hier passiert. Josua 5,13. In der Nähe von Jericho sah Josua sich plötzlich einem Mann mit gezücktem Schwert gegenüber. Josua ging auf ihn zu und rief: Gehörst du zu uns oder unseren Feinden? Zu keinem von beiden, erklärte der Fremde. Ich bin hier als Befehlshaber über das Heer Gottes. Da warf sich Josua vor ihm zu Boden und betete an: Ich gehorche dir, Herr. Was befiehlst du? Interessant, oder? Hier ist Jesus, so legen die meisten Theologen aus, der Herr der Herrscharen, der Befehlshaber über das Heer Gottes mit gezücktem Schwert. Er wird ihnen vorangehen, diese Schlacht zu schlagen. Und Josua sagt: Gehörst du zu uns oder unseren Feinden? Da hätte ich doch gedacht, dass er sagt: Ja, zu euch ist doch klar. Israel ist doch mein Volk, ist doch klar. Ich gehöre zu euch. Er sagt: Ich gehöre zu keinem von beiden. Ich gehöre zu keinem von beiden. Eure einzige Chance ist, wenn ihr zu mir gehört. Ich gehöre nicht zu euch, ihr gehört zu mir. Ich bin der Befehlshaber. Ja, ich bin der Befehlshaber. Und so hatten sie Sieg über Jericho, weil sie mit Jesus an die Sache gingen. Amen. Weil sie Gottes Kämpfe kämpfen. Kämpfe Gottes Kämpfe. Wie sehr ich mir wünschte, dass einige heute Abend das klarkriegen für ihr Leben. Ich will meine eigenen Fäden einstellen. Vielleicht gibt's den einen oder anderen und du, Gott zeigt dir genau, welche Situation er meint. Und du bringst sie heute Abend zum Kreuz und sagst: Ich werde da nicht mehr weiter kämpfen. Ich werde da nicht mehr weiter labern. Ich habe keinen Bock mehr auf Gespräche. Ich habe keinen Bock mehr, es nochmal zu sagen. Ich habe keinen Bock mehr, auf meine Rechte zu pochen. Ich pfeife auf meine Rechte. Herr, wo sind deine Schlachten? Ich will mal endlich Erfolg haben. Amen. Ich will mal endlich Sieg sehen. Und ich will, dass meine Gemeinde Sieg sieht. Und ich will, dass meine Gemeinde nach vorne kommt. Und ich will, dass die Absichten Gottes erfüllt werden. Und ich will, dass diese, meine Gemeinde, ihr volles Potenzial ausschöpft in Gott. Versteh mich doch mal richtig, das, was der Nabal dem David angetan hat, das war ja eine Schweinerei, das streite ich doch gar nicht ab. Und trotzdem war es genauso falsch für David, die Sache in die eigene Hand zu nehmen und zu meinen, er könnte das jetzt machen. Kämpfe Gottes Kämpfe und dann hast du eine Garantie auf Erfolg. Und hier ein letzter Gedanke, klick mal ein weiter. Wer für Gottes Sache kämpft, muss es auch mit Gottes Waffen tun. Noch ein, Richter 15, Vers 4. Da ist es. Das ist ganz wichtig. Wenn du Gottes Kämpfe kämpfen willst, dann bitte nur mit Gottes Waffen. Simson ging hin und fing 300 Schakale. Und er nahm Fackeln, kehrte je einen Schwanz gegen den anderen und befestigte eine Fackel zwischen zwei Schwänzen. Hat er mit diesen Schakalen die Ernten der Philister verbrannt. Kann man sagen, naja, cleverer Plan. War überhaupt kein cleverer Plan. Warum nicht? Weil er Nazireer war. Und weil er Schakale überhaupt nicht anfassen durfte. Das waren unreine Tiere. Das hätte er nie tun dürfen. Es gibt ja diese Redewendung in der Welt. Jemand mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und hör mir bitte zu, liebes Gotteskind. Du kannst den Teufel nicht mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das gilt für den Teufel nicht. Er hat eine Art von Waffenarsenal, die uns nicht zur Verfügung stehen. Wir können mit seinen Waffen nicht Erfolg haben. Das mit den Schakalen, das erinnert mich immer so ein bisschen an hinter dem Rücken reden. Ne? Wenn wir so ein kleines Gerücht oder was uns einer angetan hat, so eine kleine Fackel und dann schupp hinein in die Ernte. Und unglaublich, hinterher brennt alles. Sagt doch Jakobus auch hier über die Zunge und das Feuer und so weiter. Kennt ihr ja, ne? Du kannst den Teufel nicht mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und wenn dich einer angreift, indem er übel über dich redet, dann hast du keine Chance im geistlichen Kampf, wenn du übel über ihn redest. Und wenn einer lieblos zu dir ist und dir so richtig einen Spruch reintextet, dann hast du keine Chance im geistlichen Kampf, wenn du einfach einen Spruch ihm zurücktextest. Ja, sondern nur mit den Waffen Gottes hast du Aussicht auf Erfolg. Römer 13, 12 sagt, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Was sind denn das für Waffen, mit denen wir Erfolg haben? Tja, das sind Dinge wie Gebet, Feindesliebe, Opferbereitschaft, Lobpreis. Und ich weiß, menschlich erscheint das manchmal schon ungeeignet, ne? Solange wir noch menschlich denken und fleischlich sind, die Waffen Gottes, da kommt jemand und will der Gemeinde schaden und baut sich da auf und so weiter. Und mir fallen direkt alle möglichen Sachen ein, die ich jetzt sagen könnte. Alles Schakale. Alles Schakale. Jemand kommt und wird so zynisch und zynisch, hey, du willst zynisch, ich kann auch zynisch. Der Herr sagt, nicht zynisch, Schakale. Schakale, damit kann ich dir nicht helfen. Du wirst keine Schlacht Gottes gewinnen mit Zynismus. Du wirst keine Schlacht Gottes gewinnen, wenn du dich auf das Niveau des Teufels runtergibst. Ich weiß, Nächstenliebe klingt nicht so potent als Waffe. Aber wisst ihr, im Alten Testament, da gibt es ein paar Schlachten, die eins beweisen. Die Waffen Gottes sehen menschlich gesehen nicht sehr effektiv aus, aber sie führen immer zum Sieg. Halleluja. Siehst du noch den Gideon, wie er auf und schiert und sagt, oh, die anderen sind so viele, sie sind so viele, wir sind nur ein, dass ich, wir haben keine Chance, wir haben keine Chance, Gott, ja, du hast echt, Gideon, ihr habt echt keine Chance. Ja, wenn ihr nicht eure Hand geht, zu glauben, das hätte irgendwas mit euch zu tun. Ihr seid 300 Männer. Peten, Wasserkrügen, toll. Ganz ist voll gewesen. Für den Herrn! Und für Gideon. Sich in das Lager der Midianiter. Hat doch geklappt, oder? Klappt, oder? Oder was gegriffen wird von einer Feind, es gibt militärisch überwanden, wenden sich an den Herrn mit euch, das ist mein, euch helfen. Jehoshaphat sagt, wisst ihr, wir schaffen das nur, ohne Lobpreis geht hier. Die Lobpreisgruppe fühlte sich, denn sie, da wir ja haushoch waren, selbst der Einarmige, gibt's überhaupt keine Ausnahmen. Nein, wir leisten uns so Lobpreis, sagen die Lobpreiser. Und dann schau hier, 2.21, ich liebe dich. Jehoshaphat berichtet und stellte darauf, dass einige Sänger in festen Gedanken herziehen, preist den Herrn auf. Ich gesehen, so böse. Da kommen die Feinde, sagt, wer möchte gerne, wir kühlen in den Chor, wir stellen uns an die Mauer und wir singen dann nicht. Nein, 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 sagt Josef, vor die Armee. Ihr kriegt auch keinen Brust, zieht die Festgewänder. Und dann gehen wir Überzahl an uns, wir singen das mit Stärke. Nein, das heute nicht. Wir singen, preist den Herrn auf. Bekämpfen möchtest in deinem Leben, dann wirst du dich mit der Frage aus Waffen Gottes für seine Schlacht, mit seinen eigenen Waffen, seinen Waffen gehen. Ich als Sänger von einer Armee, ich will mir nicht diskutieren, dass Trompeten und Krüge besonders gefährliche Waffen tieren, menschlich gesehen. Aber du wirst zugeben müssen, das gewählt hat, immer, Mensch, Liebe, kann das Abend ermahnt, nimm doch deinen kleinen Arbeitsplatz und hier und da einfach mal sein. Einfach mal sein. Das ist doch nicht, merkst du es, denkst du denn nicht, dass du über deinen Lebensput vergeudest? Dir die Schlacht und halt dich ganz nah an den Schakalen und den Streichhölzern. Das ist nicht nötig. Mit übler Nacht stecken. Wir haben doch ganz andere. 5 Steine Goliath aus dem Weg zu räumen. Trompeten und und die Sänger fingen die an, sich auf der anderen Seite. Gott sucht eine Gemeinde, die nicht nur leidenschaftlich sind. Leidenschaftlich sind Erweckungsfeld, wofür wir sonst so er sein wollen. Die Heilige als Pflichtübung, naja gut, das gehört halt dazu als Christ. Ja. Dass wir sterben müssen und verkauft Cremen, dass wir eine Minute länger leben. Das ist wie beim Auto, weißt du, kannst den Kilometerstand ein bisschen zurückdrehen, ja, aber neuer wird es dadurch auch nicht. Die Angst vor der eigenen Sterblichkeit ist das Geschäft überhaupt in unserem Land. Was sagt der Psalmist? Lehre uns, Herr, dass wir sterben müssen. Auf dass wir ein weises Herz erlangen. Oh, wäre das nicht eine Katastrophe, wenn wir sowas nur noch am Grab predigen würden? Wäre das nicht eine Katastrophe, wenn dieses Bewusstsein, ich habe nur dieses eine Leben. Der Teufel will nicht, dass du sowas hörst. Er will nicht, dass du sowas denkst. Er will, dass du glaubst, dass du alle Zeit der Welt hast. Ach, weißt du, Uwe, ich sitze hier, ich bin gerade mal 17. Ich habe noch so viel Zeit. Und der, von dem ich gestern sprach, der 85-jährig auf dem Bett liegt und auf seinem kurz vor der Ewigkeit steht und sagt, Gott, gib mir noch 5 Jahre. Du, der war auch mal 17. Der war auch mal 17. Und dann war erst die Ausbildung dran und dann war man zu verliebt und dann hat man geheiratet und dies und das und dann die Kinder nicht mehr und dann noch eben das Haus abbezahlen und dann wollen wir wirklich und dann war wieder was anderes und dann die Enkelkinder und irgendwann war es vorbei. War es vorbei. Und was ist aus dem Potenzial geworden? Was ist aus dem geworden, was Gott in dich hineingelegt hat? Und die Münze war ausgegeben, für immer ausgegeben. Und wie durchs Feuer hindurch errettet, ich glaube daran, durch die Gnade Gottes. Ja, das ist möglich, aber das ist doch nicht wirklich, was wir wollen, oder? Das ist doch nicht wirklich, was wir wollen. Der Himmel wird geprägt sein von dem, was wir hier gelebt haben. Der Himmel wird geprägt sein. Und deshalb ist diese ganze Botschaft, dein Potenzial voll ausschöpfen, viel relevanter für junge Leute als für alte Leute. Es ist relevant für jeden. Gott sucht eine Gemeinde in Baden-Baden und Umgebung, die radikal Jesus liebt. Und die sagt, wir wollen es ausschöpfen, wir wollen es ausschöpfen, durch Leben oder durch Tod, aber wir wollen Jesus verherrlichen. Wir wollen alles geben. Oh, wie sehr ich mich danach sehne, wie sehr ich mir wünsche, wie sehr ich gebetet habe, dass Gott diese drei Abende dazu benutzt, das in vielen von euch auszulösen und da was festzumachen und da einen geistlichen Meilenstein zu setzen. Gott, ich bete, dass du das tust, was nur du tun kannst an diesem Abend. Herr, ich lerne von Simson und ich verstehe, dass ich nicht über dich verfüge. Herr, du bist souverän. Aber Herr, ich weiß auch, dass du so gerne Menschen verändern möchtest. Herr, es gibt so viel Unreife in deiner Gemeinde, es gibt so viel Babygehabe. Herr, es gibt Riesengemeinden, die nur aus Erstklässlern bestehen nach 30 Jahren. Oh Gott, und ich weiß, es schmerzt dein Herz, denn du willst eine Braut, die du vollendest. Eine Braut, die charakterlich rein ist. Eine Braut, die mehr und mehr ist wie du, Jesus. Gott, ich möchte mein Potenzial nicht vergeuden. Gott, ich möchte nicht sein wie Simson. Möchte nicht sein wie Judas. Möchte so gerne sein wie David, bei allen Fehlern und Schwächen. Möchte so gerne sein wie Mose. Möchte so gerne sein wie Josua, wie Gideon. Menschen, die ihr Potenzial ausgeschöpft haben in dir. Möchte es mir nicht bequem machen auf dieser Erde und auf die Entrückung warten, sondern möchte vorher mit dir noch richtig was losmachen. Möchte mir Streit suchen, Herr. Möchte deine Kämpfe kämpfen, deine Schlachten kämpfen. Heiliger Geist, ich bete, dass du in den nächsten Minuten ganz deutlich zu Einzelnen redest über das, was du von ihnen willst. Ich möchte heute Abend als erstes für Menschen beten, die sagen, ich möchte für Gottes Sache kämpfen. Und das heißt, dass ich heute Abend bereit bin, eigene Meinung, Recht haben, Rechte, eigene Kleinkriege endgültig zu beenden. Vergib mir, Herr. Ich sag's nochmal, David hatte schon Recht, Nabal hat ihn schlecht behandelt. Und trotzdem war er total im Unrecht, auf diesem Ritt sich zu rächen. Und wenn du jetzt deine eigenen Kleinkriegen vor Augen hast und vielleicht sogar mit unreinen Waffen, mit Schakalen operiert hast und du sagst, ab heute Abend möchte ich sein wie David. Ich möchte nur noch Gottes Schlachten kämpfen. Ich möchte Sieg haben. Dann lade ich dich ein, jetzt einfach aufzustehen, da wo immer du sitzt. Und ich möchte gerne für dich beten. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du so viele angesprochen hast. Danke, dass du so viele angesprochen hast, Jesus. Danke für Gehorsam. Danke für die Demut, sich vor dich zu stellen. Herr, Herr, hier steht eine Armee vor dir, die überhaupt keine Lust mehr hat auf die eigenen Kriege. Herr, das ist so frustrierend, das ist so frustrierend, das macht überhaupt keinen Spaß. Unser Leben zieht an uns vorbei, während wir unsere Kleinkriege führen mit Schakalen und den Mitteln der Welt. Jesus, ich bitte dich, dass du zu dem Wollen des heutigen Abends, sie wollen, deshalb stehen sie, dass du auch das Vollbringen schenkst in Jesu Namen. Ich bitte dich, Herr, dass Menschen den unteren Weg wählen werden. Den unteren Weg wählen werden. Rechthaberei aufgeben werden. Besserwisserei aufgeben werden. Und sagen, Gott, wo ist deine Schlacht? Wo ist deine Schlacht? Ich will mich rekrutieren lassen. Ich will an deiner Seite reiten. Wo ist deine Schlacht, mein Gott? Ich bete, Heiliger Geist, dass du auf sie kommst. Ich bete, dass du ihnen einen militanten Geist gibst. Einen Kriegsgeist, Herr. Einen geistlichen Kriegsgeist. Dass sie Krieger sind an deiner Seite, Jesus. Ich sehe eine Frau, die sich in den nächsten Tagen mit einer Nachbarin versöhnen sollte. Back ihr deinen besten Kuchen und geh rüber und sag, es ist Zeit, dass wir das Eis brechen. Du sagst, Uwe, du weißt nicht, was diese Frau, ich kann's ahnen. Gott spricht zu dir heute Abend. Willst du das einstellen? Willst du es sein lassen? Willst du mal ein paar richtige lohnende Kriege nicht kämpfen mit mir? Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Es sind auch mit Sicherheit Menschen hier heute Abend, die ganz besonders angesprochen waren bei diesem Punkt. Lerne aus deinen Fehlern. Die immer wieder in die gleiche Sache, immer wieder in die gleiche Sache purzeln. Ich würde so gerne heute Abend für dich beten. Wenn die anderen sich gerne setzen mögen, einen kurzen Moment, dann darfst du aufstehen oder einfach auch direkt stehen bleiben. Du sagst, ich bin es so leid. Vielleicht hast du schon aufgehört, daran zu glauben, dass Jesus dich befreien könnte. Vielleicht hast du schon aufgehört, damit zu rechnen und hast dich damit abgefunden. Es gibt halt keinen Sieg. Wenn ich es durch seine Gnade in den Himmel schaffe, will ich zufrieden sein. Aber heute Abend, da hast du Morgenluft gewittert. Heute Abend hast du gespürt, wie Jesus zu dir gesagt hat, nein, gib nicht auf. Du musst nicht in diesen selben Dingen bleiben. Es gibt Sieg. Es gibt Sieg. In demselben Kreuz, in dem die Vergebung festgemacht wurde, wurde auch der Sieg über die Sünde festgemacht. Jesus, ich bete, dass meine Schwestern und Brüder, die jetzt stehen vor deinem Angesicht und damit bekennen, Herr, es gibt Dinge, mit denen will ich ein für alle Mal brechen. Herr, dass du ihnen den Sieg schenkst, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen zerschlage ich jede Kette, die sie bindet. Ich bitte dich, Herr, dass Fehler analysiert werden mit dir. Und dass gelernt wird, Jesus, und dass gelernt wird. Und ich rufe dir zu, in Jesu Namen, sei frei. Sei frei. Komm in die Freiheit Gottes. Gebundenheit, Pornografie, raus, sei frei. Übles Reden, sei frei. Minderwertigkeitskomplexe, sei frei. Zynismus, sei frei. Jesus zerschlägt deine Kette heute Abend. Lerne aus deinen Fehlern. Bekenne ihm nicht nur immer wieder neu deine Sünde, das wirst du immer wieder dürfen. Aber ringe um Freiheit. Oh, Jesus. Jesus. Kurabagi sebre boko shondandea. Oh, Heiliger Geist. Heiliger Geist. Kurabasko boroboshe bene. Es sind Menschen hier heute Abend, auch ganz besonders junge Menschen, für die ich beten möchte, und zwar hier vorne. Ich sag dir mal kurz, wer die sind. Es sind Menschen, die sich rufen lassen, wenn Gott es denn möchte, zum hauptamtlichen Dienst in seinem Reich. Pastoren zu werden, Missionare zu werden, Evangelisten, Apostel, Apostelinnen, Propheten und Prophetinnen. Leute, die heute sagen, Jesus, mir fällt nichts Besseres ein, was ich mit meinem Leben tun kann. als es dir zu geben. Das heißt, du, ich würde das so gerne, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dazu berufen bin. Wenn du das so gerne würdest, ist das doch ein Anfang. Er wird dir schon zeigen, wozu du berufen bist. Wenn du heute Abend hier nach vorne kommst, weil dein Herz brennt, während ich rede, da brennt dein Herz in dir und das spricht dich an. Und dann wird das nicht so, sondern du gehst in den Beruf und dienst Gott in der Gemeinde, dann ist es genauso gut. Aber ich habe Gott angefleht, viele Male. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte es erleben, dass du in meinen Versammlungen Menschen berufst in den geistlichen Dienst, die alles zurücklassen, die auf ihre Karriere verzichten, die auf das Geschäft der Eltern verzichten. Ist hier jemand vielleicht heute, der geplant ist als Thronfolger, Geschäft der Eltern, und vielleicht sagt Gott zu dir, ich möchte, dass du es zurücklässt. Ich habe dich berufen, in meinem Dienst meine Kämpfe zu kämpfen, an meiner Seite. Menschen, die sagen, Herr, egal was du sagst, bis ans Ende der Erde, aber Herr, ich will mein Potenzial ausschöpfen. Oh, ich kenne so viele, die hätten auf die Bibelschule gehen sollen. Ich kenne so viele, die sich hätten zurüsten lassen sollen, die heute, sie sind nie Pastoren geworden, dazu waren sie berufen. Nein, sie sitzen heute in der Gemeinde, sie sind die Kritiker, die Predigtbeurteiler, die auch mal predigen wollen. Mach den Fehler nicht. Gib Gott dein Leben heute Abend. Hey, wenn dich das anspricht, dann komm jetzt nach vorne. Wenn du sagst, Jesus, mit aller Konsequenz, hier ist mein Leben. Ich gehe in die Mission, ich gehe in die Bibelschule, ich verzichte auf Geld. Ich bin bereit zu hungern, ich bin bereit ins Gefängnis zu gehen. Hier bin ich, dann komm jetzt. Komm ganz nach vorne. Oh Jesus. Halleluja. Liebe Gemeinde, ihr seid so ruhig. Kommt, stehen wir mal auf, beten wir mal im Heiligen Geist. Heute Abend könnte hier Geschichte geschrieben werden. Komm, beten wir in neuen Sprachen. Erheben wir unsere Stimme. Wäre das nicht schön, wenn vollmächtige Männer und Frauen Gottes aus dieser Versammlung hervorgehen, die hier ihre Berufung bekommen oder festgemacht haben? Wow, Baskaya Sitidientarabaskamanashikatabandia. Oh, Jesus, hier stehen so viele, die sagen, komme was will, ich will Jesus dienen. Ich will an seiner Seite reiten. Ich will seine Kriege führen. Ich weiß mit meinem ganzen Leben nichts Schöneres, nichts Besseres, nichts Bedeutenderes zu tun. Oh Jesus, ich weiß, dass du dir diese Gelegenheit heute Abend nicht entgehen lässt. Komm und berühre diese Menschen, Herr. Komm und berühre meine Schwestern und Brüder in Jesu Namen. Oh, komm und berühre meine Kollegen, Herr, in Jesu Namen. Oh, komm mit deiner Vollmacht, komm mit deiner Salbung in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, komm, 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 in Jesu Namen. Kurasa koste baskaya na shabandia, in Jesu Namen. Oh, gaske de mendia. Kore besikere bashabara basse mendia. In Jesu Namen, komm. Kurase besikere.